Na, ihr Krim-Nerds, wie geht's? Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Krim-Short, unserem bisher kürzesten Format, möchte ich sagen. Wer weiß, was da noch kommt. Auf jeden Fall in einem Format, in dem immer eine von uns, Annelie oder ich heiße Marie, hi, über eine kriminologische Theorie spricht. Und Annelie und ich sind ja Kriminologinnen, wie die meisten von euch schon wissen. Und als solche ist es natürlich unglaublich wichtig zu wissen, welche Erklärungsansätze es für kriminelles Verhalten überhaupt gibt. Aber auch falls ihr jetzt nicht vom Fach sein solltet und euch vielleicht auch aus nicht beruflichem Interesse mit Kriminalität beschäftigen wollt, ist es natürlich auch immer gut zu wissen, welche Theorien es über die Ursachen von Kriminalität gibt, wie vielversprechend sie sind oder was man an diesen Erklärungsansätzen auch kritisieren kann. Und für heute habe ich nochmal eine Anomie-Theorie mitgebracht. Ihr werdet es nicht glauben, ja, es gibt noch mehr davon. Und zwar möchte ich diesmal über die institutionelle Anomie-Theorie von Messner und Rosenfeld sprechen. Die wird auch oft als die IAT abgekürzt. Das werdet ihr jetzt wahrscheinlich heute häufiger hören. Also IAT bedeutet institutionelle Anomie-Theorie. Worum es dabei genau geht und wie sich die IAT von anderen Anomie- und Strain-Theorien, über die ich in den Krim-Shorts ja durchaus auch schon gesprochen habe, unterscheidet, das hört ihr nach dem kurzen Jingle. Krim-Short. Ja. Die Theorie, über die ich heute spreche, ist wie gesagt wieder eine Anomie-Theorie. Die IAT wurde Anfang der 1990er Jahre von Messner und Rosenfeld entwickelt und baut auf anderen früheren Anomie-Theorien auf, insbesondere auf Durkheims und Mertens Theorien, und die IAT erweitert sie auch. Wenn ihr jetzt gerade nichts mit Durkheim oder Merton anzufangen wisst, dann hört doch unbedingt auch nochmal in die Krim-Shorts rein, die ich zu den beiden bereits produziert habe. Aber weil es fürs spätere Verständnis wichtig ist, nochmal ganz kurz zur Erinnerung. Merton ging in seiner Anomie-Theorie davon aus, dass die meisten Menschen nach dem Erreichen kultureller Ziele streben. Die können ja von Gesellschaft zu Gesellschaft unterschiedlich sein, ne, ist klar. Aber Merton hat seine Theorie beispielhaft am Konzept des amerikanischen Traums in den USA deutlich gemacht. Und zwar hat er dafür angenommen, dass das wichtigste kulturelle Ziel in den USA zu seiner Zeit die Erfüllung des amerikanischen Traums, also das Erlangen von materiellem, wirtschaftlichem Wohlstand sei. Am Ausmaß dieses wirtschaftlichen Erfolgs, also am Ausmaß dessen, was man erreicht, wird der Theorie zufolge auch die Stellung des Menschen in der Gesellschaft gemessen. Um dieses kulturelle Ziel zu erreichen, gibt es bestimmte Mittel und Wege, die gesellschaftlich akzeptiert sind. Und eine ausgeglichene Gesellschaft ist Merton zufolge eine Gesellschaft, in der es allen in ihr lebenden Menschen auch möglich ist, diese Ziele mit den akzeptierten Mitteln zu erreichen. Wenn das aber nicht möglich ist, dann ist die Gesellschaft nicht gut in Balance, denn wenn das Erreichen der Ziele als höher bewertet wird als der Prozess zum Ziel hin, dann entsteht eine Entweder-oder-Situation. Entweder man hält sich an die akzeptierten Regeln zur Zielerreichung, aber erreicht die Ziele nicht, was wiederum gesellschaftlich geächtet wird, oder man hält sich nicht an die akzeptierten Regeln zur Zielerreichung, also man schummelt und erreicht die Ziele, aber wenn das auffällt, das Schummeln, dann wird das natürlich auch wiederum gesellschaftlich geächtet. Und das ist natürlich eine unglaubliche Zwickmühle, möglicherweise für Menschen, die das betrifft. Und Merton zufolge übt das eben auch sehr viel Druck auf die betroffenen Menschen aus. Und um mit so einer Drucksituation umzugehen, wenden die Menschen der Theorie zufolge ganz unterschiedliche, ja, ich nenne das immer ganz gerne Coping-Mechanismen an, weil sich dann sofort Leute was drunter vorstellen können. Also ein möglicher Ausweg aus der Situation und auch ein Weg, den Druck zu mildern oder zu eliminieren, ist der Theorie zufolge eben, die Ziele mit verbotenen Mitteln zu erreichen. Es gibt aber noch weitere Möglichkeiten, die Merton aufmacht, und dazu hört gerne nochmal in die Krim-Short rein, das würde jetzt hier viel zu weit führen. Aber dieses Konzept des amerikanischen Traums ist auf jeden Fall auch bei Messner und Rosenfeld sehr wichtig, deshalb habe ich das jetzt nochmal so ausgeführt. Denn die beiden Autoren haben ihre Theorie zunächst ausschließlich für den Kontext der USA entwickelt, weil sie davon ausgegangen sind, dass die US-amerikanische Gesellschaft in dem Sinne einzigartig sei, als dass sie jetzt verglichen mit anderen industriell entwickelten und kapitalistisch geprägten Ländern zu der Zeit einzigartig hohe Verbrechensraten erleben würden, und zwar weil sie zusätzlich zu strukturellen Mängeln auch auf einzigartig ausgeprägte Weise mit dem kulturellen Ethos des American Dream zu kämpfen hätten. Das ist die sogenannte American Exceptionalism-These. Und Messner und Rosenfeld zufolge fördere die Wertorientierung des amerikanischen Traums anomische Umfelder, in denen soziale Kontrolle und Werte ihre Wirksamkeit verlieren. Diesen amerikanischen Traum, um das jetzt vielleicht auch nochmal deutlich zu machen, machen Messner und Rosenfeld zufolge vier Werte aus. Und zwar führt ein Geldfetischismus zunächst zu einem außerordentlich starken Streben nach wirtschaftlichem Erfolg, der gleichzeitig als einziger Indikator für den persönlichen Erfolg gilt. Und dieser Geldfetischismus führt dann zu einer starken Leistungsorientierung und zu Individualismus. Und diese Werte verschärfen dann gemeinsam anomische Tendenzen innerhalb einer Gesellschaft, weil sie den Autoren zufolge die Menschen gegeneinander ausspielen würden, die, angetrieben durch die genannten Werte, stetig weiter danach streben würden, ihre Umsätze und ihr Selbstwertgefühl, das sich ja aus dem wirtschaftlichen Erfolg erst speist, aufzuwerten. Ja, und dieses außerordentlich starke Streben nach wirtschaftlichem Erfolg würde in den USA dann eine ja sogenannte Anything-Goes-Mentalität erzeugen, also so eine Art der Zweck heiligt die Mittel-Mentalität. Und schließlich wird das dann alles ergänzt durch ein sehr universalistisches Denken, nämlich der Annahme, dass alle Menschen die gleichen Chancen auf Erfolg haben, um sich den amerikanischen Traum zu erfüllen. Und ihr ahnt es vielleicht schon, ja, damit geht im Umkehrschluss dann auch die persönliche Verantwortung für das Nichterreichen der kulturellen Ziele einher. Und dementsprechend wäre dann die Person, die arm ist, diesem Denkansatz folgend auch selbst schuld an ihrem Unglück. Ja, und an dieser Stelle sieht man auch schon den Einfluss von Mertens Theorie. Die Annahmen von Merton haben Messner und Rosenfeld aber dadurch ergänzt, dass sie eine strukturfunktionalistische Sicht der Gesellschaft mit einbezogen haben. Strukturfunktionalistisch ist jetzt vielleicht auch irgendwie erstmal ein sehr sperriger Begriff für manche, aber letztendlich ist es auch ganz simpel, weil das Wort die Annahme beschreibt, dass soziale Systeme ihre eigene Existenz erhalten wollen. Und innerhalb dieser theoretischen Richtung der Soziologie, in der wir uns jetzt bewegen, wird auch untersucht, unter welchen Voraussetzungen der Fortbestand des Systems strukturell gesichert werden kann und welche Funktion die Struktur überhaupt hat. Diese strukturfunktionalistische Ausrichtung der Theorie, die wird man auch später noch, also oder auch gleich noch gut sehen können. Messner und Rosenfeld gehen nämlich von der Annahme aus, dass unsere Gesellschaft aus verschiedenen Strukturbereichen besteht, die unsere Gesellschaft in Balance halten und wobei keiner der Bereiche über die anderen dominieren darf. Also das Zusammenspiel dieser Strukturbereiche ist unheimlich wichtig, um die Stabilität und Funktionsfähigkeit des gesamten Systems zu erhalten. Und das ist auch ein Kerngedanke des Strukturfunktionalismus. Wenn die Balance zwischen den verschiedenen Teilbereichen eines Systems nicht mehr gegeben ist, dann sinkt der Theorie zufolge auch die soziale Kontrolle und es kommt zu anomischen Zuständen. Eine indirekte Folge daraus, also aus einem solchen Ungleichgewicht, sind dann höhere Raten schwerwiegender Kriminalität. Jetzt stellt sich aber natürlich die Frage, wie soll das denn eigentlich überhaupt ablaufen und warum? Und ganz wichtig für diese Theorie, für die IAT, ist zum einen, dass der ursprüngliche Fokus der IAT auf der Makroebene lag, also weniger auf den einzelnen Individuen, sondern dass man hier eben eher auf die institutionellen Strukturbereiche einer Gesellschaft und deren Funktion und Wirkung blickt. Das ist eine wichtige Unterscheidung zur Anomie-Theorie von Merton. Aber wir werden auch später noch sehen, wie die Autoren dann dennoch versucht haben, die Mikro- und Makroebene miteinander in Verbindung zu bringen. Trotzdem geht es hier nicht um einzelne kriminelle Handlungen, sondern um eine Ursachenerklärung für stark erhöhte Raten schwerwiegender Kriminalität in einer Gesellschaft. Dabei sollen alle Formen schwerwiegender Kriminalität mit einbezogen werden können. Die allermeisten Studien, die ich jetzt dazu angeschaut habe, beziehen sich allerdings auf Tötungsdelikte und ganz selten jetzt auf sowas wie Einbrüche und physische Gewalt. aber das habe ich auch gelesen. Außerdem ist wichtig, dass Merton keine Konzepte vorgelegt hat, wie sich unterschiedliche anomische Ausprägungen der Ziel-Mittel-Diskrepanzen und auch irgendwie allem, was damit einhergeht, also wie sich das länderübergreifend erfassen lassen könnte. Und das ist eine Lücke, die die IAT auch versucht zu schließen, dadurch, dass sie die institutionelle Machtbalance mit einbezieht, die eben auch länderübergreifend verglichen werden soll. Wie gesagt, wurde die Theorie zunächst als ein Erklärungsansatz für die außergewöhnlich hohen Raten schwerwiegender Kriminalität in den USA präsentiert. Aber die Autoren haben im Verlauf der Jahre auch immer wieder an der Theorie gearbeitet, sodass der Gültigkeitsanspruch der IAT mit der Zeit auch etwas weiter gefasst wurde durch die Autoren und dass dann eben auch länderübergreifende Unterschiede erklärt werden sollten dadurch. Aber, das will ich jetzt auch gleich vorausschicken, dieser Gültigkeitsanspruch besteht nicht zweifelsfrei, aber dazu sage ich auch später nochmal was. Kommen wir aber erstmal noch zu dem institutionellen Aspekt der IAT. Messner und Rosenfeld teilen die Gesellschaft nämlich in 4 institutionelle Strukturbereiche ein: Familie, Bildung, Politik und Wirtschaft. Es klingt zwischendurch auch irgendwie immer mal so, als würde Religion da auch eine Rolle spielen, aber in den Quellen, die ich jetzt von Messner und Rosenfeld verwendet habe, also schaut gerne in den Shownotes, da wird Religion jetzt nicht direkt als eigener institutioneller Strukturbereich genannt. Diesen Strukturbereichen Familie, Bildung, Politik und Wirtschaft wird auf jeden Fall jeweils eine bestimmte gesellschaftliche Funktion zugeordnet, die dann dazu beitragen soll, die Gesellschaft auf eine bestimmte Art zu kontrollieren und in Balance zu halten. Also während es jetzt im Teilbereich Familie eher um Reproduktion, Pflege, Unterstützung geht, ist der Teilbereich Bildung vor allem für die Vermittlung von Werten und Normen zuständig, aber auch für die Ausbildung von Humankapital, das dann in anderen Bereichen benötigt wird. Der politische Teilbereich dagegen ist vor allem für die Aufrechterhaltung der sozialen Ordnung zuständig oder dafür, kollektive Ziele zu steuern. Und der Teilbereich Wirtschaft, da ja, geht es eigentlich vor allem um die Produktion und Verteilung wirtschaftlicher Güter. Interessant hierzu ist, dass die IAT an der Stelle nicht nur auf den Strain, also auf den Druck achtet, wie Merton es getan hat, sondern dass eben auch auf die Kontrolle geschaut wird, die die Institutionen auf Menschen ausüben. Und damit ist die IAT ja zumindest dann auch in Teilen mit kontrolltheoretischen Erklärungsansätzen für Kriminalität kompatibel vielleicht. Also ist jetzt nur mal so ein Gedanke, müsste ich mir vielleicht auch noch mal länger durch den Kopf gehen lassen. Aber ich finde zumindest den Gedanken ganz interessant. Wie diese Strukturbereiche konkret funktionieren, das hängt von ihrer internen Struktur ab, aber auch von der Machtbalance, die sich zwischen den Strukturbereichen herausbildet jeweils. Und hier wird auch von wechselseitigen Austauschbeziehungen ausgegangen. Also zum Beispiel ist der Bildungsbereich für das System wichtig, weil hier das Humankapital, das für den wirtschaftlichen Bereich besonders wichtig ist, kultiviert wird. Und der familiäre Bereich ist wichtig, weil er überhaupt erst die Menschen in das System bringt, die als Humankapital für die Wirtschaft fungieren können. Und all das wird wiederum durch das Aufrechterhalten sozialer Ordnung, die durch den politischen Bereich beeinflusst wird, erst ermöglicht. Aber natürlich ist auch der politische Bereich wiederum sehr abhängig vom Wirtschaftsbereich, weil man auch hierfür, also für die Umsetzung sozialer Ordnung und so weiter, Humankapital der anderen Strukturbereiche und auch wirtschaftliche Ressourcen benötigt. Und so weiter und so fort. Also ihr seht, was ich mit den wechselseitigen Beziehungen meine. Wenn jetzt aber ein Strukturbereich die anderen 3 überpowert, also in der IAT geht es ja um eine über die anderen Bereiche übermäßig dominierende Wirtschaft, auf dem Szenario liegt der Fokus der IAT, dann führt das dazu, dass sich die gesellschaftlichen Teilbereiche nicht mehr ausreichend gegenseitig regulieren können. Jetzt könnte man fragen, ja, aber wann kommt es eigentlich dazu, dass wirtschaftliche Dominanz überhaupt entsteht? Ja, die Frage stellt ihr natürlich zu Recht. Und auch hierüber haben sich Messner und Rosenfeld Gedanken gemacht. Ihnen zufolge entsteht so eine Situation, wenn wirtschaftliche Ziele Vorrang vor nicht wirtschaftlichen Zielen haben. Ein Beispiel dafür wäre, weiß nicht, wenn Bildung nicht des Wissens wegen geschätzt würde, sondern primär als Mittel zum beruflichen Erfolg verstanden würde. Oder wenn wirtschaftliche Rollen vor allen anderen priorisiert werden oder sozialer Status mehr vom wirtschaftlichen Erfolg eines Menschen abhängt als von seinen sonstigen nicht wirtschaftlichen Leistungen oder wenn die kalkulierende utilitaristische Logik des Wirtschaftsmarktes andere gesellschaftliche Bereiche durchdringt. So eine übermäßige Dominanz des wirtschaftlichen Bereichs kann man den Autoren zufolge dann auch auf drei Arten beobachten, und zwar anhand von Entwertung, Anpassung und Durchdringung. Und zwar sagen Messner und Rosenfeld, dass man wirtschaftliche Dominanz daran erkennen könne, dass andere nichtwirtschaftliche Institutionen und Werte abgewertet werden, was dazu führen könnte, dass die Beziehungen der Menschen zu den anderen Strukturbereichen immer loser würden und die Ziele und Normen der nichtwirtschaftlichen Institutionen mit der Zeit verlernt würden. Mit Anpassung und Durchdringung meinen Messner und Rosenfeld, dass man wirtschaftliche Dominanz erkennen könne, wenn nichtwirtschaftliche Institutionen ihre Werte, Alltagsroutinen oder Zwecke an die Bedarfe und Anforderungen der Wirtschaft anpassen würden. Und das würde sich dann auch daran zeigen, dass nichtwirtschaftliche Institutionen derart vom wirtschaftlichen Denken durchdrungen seien, dass sie wirtschaftliche Normen, Sprache und Logik anwenden und so ihre eigene Funktionsweise an die Marktprinzipien anpassen würden. Ich weiß, das war jetzt sehr viel, aber passt auf, jetzt kommt nämlich der große Knackpunkt. Also jetzt laufen alle Punkte, die ich bisher angesprochen habe, beziehungsweise alle Fäden, laufen jetzt in einem Punkt zusammen. Also wir holen nochmal tief Luft. Messner und Rosenfeld versuchen mit der IAT nämlich eine Verbindung zwischen der Systemebene und der individuellen Handlungsebene, über die auch schon Merton gesprochen hat, herzustellen. Also sie versuchen sozusagen die Mikro- und die Makroebene zu verknüpfen. Auf der Systemebene, das ist die Makroebene, betonen Messner und Rosenfeld die institutionelle Gestaltung, insbesondere die Dominanz der Wirtschaft über die anderen Strukturbereiche, also Familie, Bildung, Politik. Und die übermäßige wirtschaftliche Dominanz beeinflusst die kulturellen Wertorientierung innerhalb der Gesellschaft. Also in diesem Fall sind es natürlich, weil wir reden ja über die IAT, die übermäßige Betonung von wirtschaftlichem Erfolg und, wie wir eben gelernt haben, die Abwertung sozialer Aktionen und anderer nichtwirtschaftlicher Institutionen. Also es verändern sich somit auch die gemeinsamen Handlungsmotive, Werte und Ziele innerhalb der Gesellschaft. Das daraus entstehende institutionelle Ungleichgewicht führt zu einer anomischen Umgebung, weil die anderen Strukturbereiche dann nicht mehr in der Lage sind, das Verhalten der Menschen zu regulieren und ihnen auch alternative Definitionen von Selbstwert und Erfolg anzubieten. Stattdessen unterstützen sie sogar das Streben nach materiellem Erfolg, weil sie ja an die Bedarfe und Funktionsweise der Wirtschaft angepasst sind. Und das bietet natürlich fruchtbaren Boden für eine Zunahme des anomischen kulturellen Drucks, der mit dem amerikanischen Traum von wirtschaftlichem Erfolg verbunden ist und der dann auf die Menschen der Gesellschaft wirkt. Auf der individuellen Ebene führt das dann dazu, dass sich die Menschen auch verändern. Also zum einen weitet sich der Theorie zufolge dann die eher kalkulierende Handlungsorientierung von der Wirtschaft auch auf andere Lebensbereiche aus. Also erinnert euch auch an die vier Werte, die Messner und Rosenfeld zufolge den American Dream ausmachen. Das war ja Geldfetischismus, Leistungsorientierung, Individualismus und Universalismus. Und außerdem, das habe ich eben auch schon so ein bisschen angerissen, werden verinnerlichte normative Kontrollen geschwächt, weil die Wirtschaft ja, wie gesagt, die anderen Bereiche untergräbt, sodass sich deren moralische Autorität nicht mehr entsprechend entfalten kann. Also die Menschen verlernen bestimmte Werte und Normen der nichtwirtschaftlichen Strukturbereiche und lernen dafür andere wirtschaftsgeprägte hinzu. Also da zeigt sich, dass die Makroebene Messner und Rosenfeld zufolge eben auch die Mikroebene beeinflusst, aber das funktioniert auch andersrum, weil die individuellen Handlungen der Menschen die Dominanz ökonomischer Werte dann ja wiederum innerhalb der nichtwirtschaftlichen Strukturbereiche reproduzieren, weil diese anderen Strukturbereiche ja von diesen ganzen Marktprinzipien quasi durchdrungen sind. Das heißt, in dem Strukturbereich Familie und Bildung werden dann eben auch wieder den neuen Menschen, den neugeborenen Menschen, werden ja dann diese wirtschaftlichen Werte und so weiter dann auch wieder eingeflößt und das wird dann alles irgendwie reproduziert. Und in der Summe führt all das dann dazu, dass informelle soziale Kontrolle, die sonst durch die Strukturbereiche Familie oder Politik als das Gemeinwesen ausgeübt wurde, dass diese soziale Kontrolle sinkt und dass moralische Hemmschwellen, die kriminelles Verhalten vorher verhindert haben, abgebaut werden bei den Menschen. Ob die Menschen dann institutionelle und gesetzliche Normen irgendwie einhalten oder nicht, das hängt dann eigentlich nur noch davon ab, welchen Vorteil sich die Menschen von der Einhaltung oder Nichteinhaltung der Normen und Gesetze versprechen. Und der IAT zufolge ist dann das Ergebnis, dass die Bereitschaft der Menschen zu kriminellem Verhalten auf der individuellen Ebene ansteigt. Und das macht sich auf der Makroebene in erhöhten Raten schwerwiegender Kriminalität erkennbar. Ja, vielleicht noch so als Zeitnot, wirtschaftlicher Aufschwung könnte dieser Theorie zufolge dann sogar dazu führen, dass sich die anomischen Tendenzen nochmal verstärken, weil der Aufschwung dann den gesellschaftlichen Geldfetischismus weiter verstärkt. Ja, und um das jetzt mal zusammenzufassen, heißt das, dass ein überstarker Wirtschaftsbereich, der durch die anderen Strukturbereiche nicht kontrolliert wird, demzufolge zu einem kriminogenen Faktor werden würde, der die Entstehung von schwerwiegender Kriminalität begünstigt. So weit, so gut, aber was bringt uns das jetzt, das alles hergeleitet zu haben? Ja, auch eine gute Frage, die ihr stellt. Nehmen wir mal an, die Theorie wäre zutreffend, dann wäre ja jetzt eigentlich die Frage, was man dagegen tun könnte, wenn man merkt, dass die Wirtschaft über alle anderen Strukturbereiche dominiert oder dass es zumindest dahin geht. Diese Frage haben sich Messner und Rosenfeld 1997 auch gestellt. Und deshalb haben sie damals untersucht, welche Auswirkungen politische Beschränkungen des Marktes auf Mordraten haben. Das war eine länderübergreifende Untersuchung kapitalistisch geprägter Länder. Und dazu haben sie die Hypothese abgeleitet, dass die Mordraten in kapitalistisch geprägten Gesellschaften niedriger sein würden, wenn diese Gesellschaften Arbeit dekommodifiziert haben. Dekommodifizierung bedeutet, die soziale Sicherheit der Menschen überwiegend vom Arbeitsmarkt und der Arbeitsfähigkeit der Menschen abzukoppeln. Und das fällt in den politischen Strukturbereich, soweit ich das jetzt gelesen habe. Dekommodifizierung kann man zum Beispiel durch eine Lohnfortzahlungspflicht des Arbeitgebers im Krankheitsfall schaffen oder durch Krankengeld oder Unfallrenten und sowas. Und die Ergebnisse dieser Studie zumindest haben ergeben, dass Dekommodifizierung, so wie es in der Studie operationalisiert wurde, einen signifikanten, mittelstarken, robusten, negativen Effekt auf Mordraten hatte. Und somit würde dieses Ergebnis erstmal dafür sprechen, dass man gegen eine übermäßig dominante Wirtschaft und den Folgen, die der IAT zufolge daraus erwachsen können, mit wohlfahrtsstaatlichen Mitteln entgegentreten könnte. Das war jetzt natürlich nur eine Studie und es ist schon lange her, deshalb, also das kann man jetzt nicht pauschalisieren oder irgendwie, ne? Das ist jetzt nur einfach mal eine Studie, um einfach eine Überlegung deutlich zu machen, was man da eben noch erforschen könnte und genau. Innerhalb der letzten 30 Jahre gab es aber natürlich auch von vielen anderen WissenschaftlerInnen Versuche, die IAT empirisch zu überprüfen. Also das haben jetzt natürlich auch nicht nur die Autoren der IAT versucht. Und wenn man jetzt danach geht, dann muss man zumindest eingrenzen, dass wir insgesamt noch nicht sagen können, ob man die Theorie als widerlegt oder bestätigt ansehen kann, weil die Ergebnisse einfach ziemlich durchmischt waren. Ein Kritikpunkt, der in der Vergangenheit immer wieder aufkam, ist aber, dass die IAT, wie leider auch viele andere Anomie- und Strait-Theorien auch, einfach wirklich schwierig zu überprüfen ist. Also da gibt es einfach viel, was... Also auch wenn man jetzt an die Messung der verschiedenen Strukturbereiche denkt, was da zur freien Interpretation steht. Und in diesem Kritikpunkt haben die Autoren ihren KritikerInnen tatsächlich auch recht gegeben. Und deshalb haben sie im Verlauf der Zeit natürlich auch noch versucht, da weiter nachzuschärfen. Zum Beispiel dahingehend, dass sie ihren Institutionenbegriff nochmal besser erklärt haben oder auch den Geltungsbereich der Theorie irgendwie erweitert haben. Aber es ist natürlich auch so, dass wenn viel Raum zur Interpretation besteht, dann kann man die unterschiedlichen Struktur- und Kriminalitätsbereiche ja auch komplett unterschiedlich operationalisieren. Und das schränkt, wenn es wirklich komplett unterschiedlich gemacht wird, natürlich auch die Vergleichbarkeit von Studienergebnissen ein. Denn es macht ja wahrscheinlich einen ziemlichen Unterschied aus, ob ich jetzt für den Strukturbereich Familie, Scheidungsraten oder die Familiengröße als strukturellen Indikator heranziehe. Und das ist übrigens auch noch ein Punkt, auf den ich gerne noch eingehen wollte. Ich dachte mir nämlich im ersten Moment, als ich gesehen habe, wie die Strukturbereiche in den verschiedenen Studien operationalisiert wurden, dass die ja irgendwie gar nicht erfassen, welchen Wert jetzt zum Beispiel der Teilbereich Familie in der Gesellschaft wirklich hat. Also der familiäre Zusammenhalt, die tatsächliche familiäre Unterstützung oder so. Aber ich habe da noch mal ein bisschen gelesen und man muss dabei beachten, dass es Messner und Rosenfeld eben nur um strukturelle Indikatoren geht. Das heißt, es soll gar nicht unbedingt gemessen werden, was diese Institutionen den Mitgliedern der Gesellschaft vermitteln, sondern diese strukturellen Indikatoren sollen das Ausmaß messen, in dem Menschen in nichtwirtschaftliche Institutionen verstrickt sind oder auch in wirtschaftliche, je nachdem, welchen Strukturbereich man sich anguckt. Aber genau, deshalb zieht man dann eben Indikatoren wie zum Beispiel Scheidungsraten heran. Oder diese Indikatoren sollen die Höhe der Ressourcen messen, die nichtwirtschaftlichen oder wirtschaftlichen Institutionen zugewiesen werden. Also für den Teilbereich Bildung könnte man dann zum Beispiel auch Ausgaben für Bildung, Einschulungsraten, Schulabschlussquoten, Lehrkraftgehälter und so weiter nutzen. Aber auch allein für den Wirtschaftsbereich könnte man wirklich x-beliebige Indikatoren verwenden. Aber auch dazu muss man jetzt nochmal sagen, dass es noch nicht für jedweden der Strukturbereiche hinreichend erforscht ist, welche dieser Indikatoren am besten geeignet sind, um die Theorie bestätigen oder verwerfen zu können. Also da ist einfach wirklich nach wie vor noch viel Forschung notwendig. Genau, was auch noch ein Ding ist, dank bisheriger Studien konnte man auch beobachten, dass es durchaus einen Unterschied ausmacht, welche Länder man in die Untersuchung mit einbezieht. Ganz zu Beginn haben Messner und Rosenfeld ja die IAT basierend auf der American Exceptionalism-Hypothese aufgestellt. Über die habe ich ja zu Beginn der Episode gesprochen, wenn ihr euch erinnert. Ja, jetzt gab es aber verschiedene Untersuchungen auch dazu, ob diese These überhaupt zutreffend ist. Und eine Studie dazu kommt von Chamberlain und Cochran aus dem Jahr 2008. Und zwar haben diese beiden Autoren mal untersucht, ob die Menschen in den USA überhaupt wirklich so einzigartig hohe Raten an schwerwiegender Kriminalität haben und ob der Fokus der US-amerikanischen Bevölkerung wirklich so einzigartig stark auf wirtschaftlichen Erfolg fokussiert ist. Und dafür haben sie auch ein paar Länder mit in die Untersuchung eingeschlossen, die Messner und Rosenfeld in ihre Untersuchung nicht mit eingeschlossen haben. Und dabei kam heraus, dass die USA zwar zu der Zeit erhebliche Raub- und Mordraten aufgewiesen haben, aber die waren halt alles andere als einzigartig im Sinne von die schlimmsten, die es zu dem Zeitpunkt gab. Und außerdem konnte man auch nicht davon sprechen, dass für die USA eine ausgeprägte Obsession oder so eine Fokussierung auf wirtschaftliche Güter als Erfolgsmerkmal nachgewiesen werden konnte. Also im Gegenteil kam in dieser Studie eigentlich eher raus, dass man so eine Fokussierung eher bei ehemaligen Sowjetstaaten beobachten konnte. Also das fand ich auch sehr interessant. Und zu diesem Aspekt habe ich im Übrigen auch gelesen, dass man beobachten könne, dass mit zunehmendem Wohlstand eines Landes wohl auch materialistische Wertorientierung durch postmaterialistische abgelöst würden. Also dass, wenn ein Land jetzt einen bestimmten Wohlstandsgrad erreicht hat, dass dann weniger nach Geld gestrebt wird, sondern eher nach Gesundheit, Freiheit, Glück, Bildung, Kultur. Also alles Sachen, die man sich nur indirekt mit Geld kaufen kann. Und ich meine, eigentlich ist das ja auch ganz einleuchtend. Und das würde auch den Befund von Chamberlain und Cochran erklären, weil ja viele der ehemaligen Sowjetstaaten in den 90er und auch Anfang der 2000er Jahre nicht auf ihrem persönlichen wirtschaftlichen Höhepunkt standen. In der Studie von Chamberlain und Cochran konnte die American Exceptionalism-These jetzt unter Einbezug einer heterogeneren Länderauswahl deshalb nicht wirklich bestätigt werden. Aber die Autoren haben angemerkt, dass die Ergebnisse schon eher mit den Annahmen der IAT übereinstimmen, wenn sie in ihrer Analyse ausschließlich fortgeschritten industrialisierte Staaten und auch insbesondere, wenn sie westeuropäische Staaten mit einbezogen haben. Und das spricht natürlich dafür, dass es sehr auf den jeweiligen Kontext der ausgewählten Länder ankommt. Und außerdem spricht es auch dafür, dass Längsschnittstudien hier sinnvoll sein könnten, weil sich so ein Kontext ja auch immer wieder verändern kann. Also nur weil ein Land jetzt materialistische Wertorientierung aufweist, heißt es ja auch nicht, dass es in 10 Jahren immer noch so ist und andersrum auch, ne? Also ich würde sagen, da ist noch viel offen, was man eben trotzdem weiter forschen könnte, auch wenn schon sehr viel zu dem Thema gemacht wurde. Ja, jetzt habe ich euch aber auch schon ganz schön lange vollgequatscht und damit bin ich jetzt auch noch gar nicht auf alle Aspekte der IAT eingegangen. Ich würde aber sagen, weil die Folge ja wirklich schon lang ist, ist eigentlich schon gar keine Krimshort mehr. Wenn ihr euch weiter dafür interessiert, schaut doch mal in die Shownotes, da sind noch ein paar spannende Quellen dabei. Und um das ganze Thema jetzt vielleicht abzuschließen, finde ich, dass man insgesamt sagen kann, dass die IAT noch lange nicht ausgeforscht ist. Es ist eine komplexe Theorie, aber auch dennoch eine, die noch weiter untersucht oder vielleicht auch, weil sie so komplex ist, noch weiter untersucht werden sollte und in Teilen vielleicht auch immer noch verfeinert werden muss. Aber es ist immerhin auch eine Theorie, die versucht hat, die klassischen Anomie- und Strain-Theorien nach Durkheim und Merton mal auf eine neue Ebene zu heben, indem sie versucht hat, die Wechselwirkungen zwischen gesellschaftlichen Strukturen, kulturellen Werten und individuellen Handlungsorientierungen abzubilden. Es wurde also versucht, eine Verbindung zwischen der Mikro- und Makroebene herzustellen. Ja. Das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, dass alles klar geworden ist und euch die Episode wieder gefallen hat. Falls ihr mit Annelie und mir Kontakt aufnehmen wollt, dann könnt ihr das sehr gerne machen über Facebook oder Instagram. Dort findet ihr uns jeweils unter Krimschnack. Da könnt ihr uns auch gerne folgen oder unsere Beiträge liken oder kommentieren oder was auch immer. Oder ihr schreibt uns eine Mail, das geht natürlich auch, unter krimschnack@protonmail.com. Wir freuen uns wirklich immer von euch zu hören. Also ich zum Beispiel persönlich finde es auch immer sehr spannend zu lesen, aus welchem beruflichen Bereich ihr kommt oder was euch so an Kriminalität überhaupt interessiert oder, keine Ahnung, an welchen kriminologischen Projekten ihr gerade arbeitet. Ich finde auch, dass es Annelie und mir ja auch insofern hilft, dass wir dann nicht das Gefühl haben, in so einen luftleeren Raum zu sprechen. Also ja, die Resonanz von euch ist uns schon auch immer sehr viel wert. Genau, also meldet euch gerne. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Tschüss!